886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir plaudern über ein paar Themen des Tages wie gewohnt um diese Uhrzeit hier auf 88.6 und müssen starten mit einem kleinen Erratum. Respektive sind wir da womöglich eine Art von Ente oder Falschmeldung aufgesessen tatsächlich, das tut uns sehr leid. Es geht um die Meldung von gestern, dritter blauer Haken bei WhatsApp. Mimi Kammer, die Faktencheck-Plattform, hat da angemerkt, vielleicht nicht gar so echt.
Ja, angeblich soll ja, darum ist es gestern gegangen, WhatsApp einen dritten blauen Haken einführen, der anzeigt, wenn jemand einen Screenshot macht. Klingt spannend, haben wir gestern noch gesagt, ist aber aktuell völliger Quatsch. Also Fakt ist, auch laut Mimi Kammer, die haben das dann aufgeklärt, es gibt kein offizielles WhatsApp-Update, das diese Funktion enthält. Auch in der Beta-Version gibt es keine Spur davon. Das war ja gestern eben auch das Thema, dass es in der Beta-Version aktuell getestet wird. Und es hört sich stark nach einem Kettenbrief an. Also nicht weiterleiten diese Info, sondern, und das tun wir jetzt aufklären, dass das wohl eine Falschmeldung ist.
Ja, es könnte in der Zukunft vielleicht liegen. Es gibt ja andere Apps, wo das so ist, muss man auch sagen. Also es ist ja nicht komplett unrealistisch und auch der User-Schutz quasi, dass ich weiß, wenn wer hätte sein können.
Wir haben ja auch gesagt, es wäre arg, wenn es so ist, aber es ist aktuell einmal nicht in der Beta-Version und es wird auch da nicht getestet.
Also danke auch für den Hinweis, den wir bekommen haben von einigen Hörern für diese Information und natürlich danke an die Arbeit grundsätzlich von Mimi Kammer. Immer wichtig, dass man sowas macht. Wir schauen jetzt aber zu einer Geschichte, da muss man auch dreimal nachlesen und nachschauen, ob das wirklich echt ist. Deswegen auch zwei Originaltöne hier vom US-amerikanischen Präsident. Der Standard zum Beispiel, aber auch die Presse schreiben, Trump will Gazastreifen unter US-Kontrolle bringen. Oder wie es die Presse aus, die USA werden den Gazastreifen übernehmen. Und ich finde immer ganz wichtig, dass man bei sowas auch wirklich hört, wie die Person das sagt. Das sind hier Mitschnitte von der Pressekonferenz, mal im Originalton, Donald Trump darüber, dass die USA den Gazastreifen, wie er sagt, übernimmt.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area.
Also er sagt, die USA werden den Gazastreifen übernehmen and we own it, er wird uns gehören. Und in weiterer Folge dann, man wird auch dort aufräumen, die Blindgänger und so weiter und die ganzen beschädigten Gebäude und alles entfernen. Und dann Jobs, Unlimited Jobs und Housing for the People of the Area will er bauen. Wir werden noch im Detail dazu kommen, einmal, was da alles für Probleme gibt mit diesem Satz, nämlich einfach rechtlich an allem, was es auf der Welt an Gesetzen gibt. Aber noch dazu, People of the Area, was genau meint er, die Palästinenser? Nein, da ist eine andere Idee kommuniziert worden.
Instead we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this, and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza.
Ja, also da sollen mit den benachbarten Staaten, Ägypten zum Beispiel oder Saudi-Arabien, Areas gebaut werden, wo die 1,8 Millionen Palästinenser dann umgesettelt werden, ja, und de facto zwangsumgesiedelt und dann dort auch bleiben sollen und leben sollen. Was dort also am Gazastreifen entstehen soll, in vielen weiteren Ausführungen, ist eine Art wunderschönes Areal. Da träumt er halt von großartigen Gebäuden, großartigen Jobs, einer internationalen Plattform und so weiter und so fort. Das klingt so eigentlich alles, wenn man so sagt, also sie räumen dort auf und das Ding und dann werden die Palästinenser im Frieden in anderen Gebieten leben können. Das klingt erst so wahnsinnig humanitär und großartig und einer wunderschönen Idee. Es gibt nur eine lange Liste an Problemen mit der Sache. Also grundsätzlich, wenn er sagt, die USA übernehmen das Gebiet, das die Palästinenser als ihre Heimat bezeichnen, was der Grundkonflikt des Nahostkonflikts ist, um diesen Landstreifen, dann ist das im Endeffekt der Vorschlag von einer Annexion.
Ja.
Er sagt einfach, also das, was auch zum Beispiel jetzt Russland mit den USA, mit der Ukraine macht, danke, oder mit der Krim angefangen hat, mit der Ukraine macht, zu sagen, wir übernehmen das einfach jetzt.
Ja. Ja?
Das andere Thema, die Menschen, die dort leben, diese 1,8 Millionen Menschen, sollen dann einfach weggebracht werden. Das wäre im Endeffekt so wie die große Vertreibung von 1948, als sie ihre Heimat verlassen mussten, wird in der arabischen Welt noch als Katastrophe bezeichnet, immer noch dieses Thema, also Nakba im Original. Und die werden da natürlich nicht mitmachen.
Hm.
Das ist ja, also wenn das so leicht wäre, dann würde es den Konflikt nicht geben.
Vorbei.
Dann hätte Israel gesagt, okay, wir suchen euch anderes Zuhause und dort könnt ihr dann hin. Die wollen ja dort bleiben und leben. Abgesehen davon, dass auch die Nachbarstaaten alle schon gemeint haben, zum Beispiel Saudi-Arabien sagt, natürlich, es muss eine Zwei-Staaten-Lösung geben, sonst gibt es diese ganze Thematik bei uns nicht. Also niemand erkennt diese Idee irgendwie als irgendwas Realistisches an.
Ja.
Im Gegenteil, es wird auch teilweise als absurd oder komplett unverständlich bezeichnet. Auch natürlich die Hamas, die Terrororganisation, die aber auch ja unter Anführungszeichen die Regierung oder das Terrorregime, je nachdem, wie man es jetzt genau ansprechen will, stellt, sagt, das ist absurd und lächerlich und im Gegenteil, da würde es ja nur noch mehr Konflikte geben. Also auch wie das überhaupt umgesetzt werden soll, dass die USA da jetzt einfach einmarschieren oder sich das einfach nehmen und dass dann die Palästinenser, aber vor allem die Hamas einfach sagen, ach so, na gut, dann gehen wir jetzt nach einem jahrzehntelangen Konflikt, für den es noch immer keine Lösung gibt und ja, keiner weiß, wie man es lösen kann. Es ist nur, die Ankündigung dessen ist einfach wahnwitzig von vielen Kommentatoren. Man kann es kaum anders formulieren. Eine Umsiedelung in dem Ausmaß wird teilweise auch beschrieben als eine ethnische Säuberung, weil man dort einfach alle wegbringt von dort.
Ja.
Und einfach sagt, wir nehmen die alle und verbringen sie Zwangsumsiedelung woanders hin. Also das sind, wenn man es einmal wirklich ausspricht und sich das Detail durchdenkt, sind das komplette Horrorvorstellungen.
Ja. Sprichst du eigentlich von Vertreibungen?
Vertreibung, das ist, ja, also man kann es gar nicht genug irgendwie versuchen, sich nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, was Donald Trump da überhaupt angekündigt hat. Man weiß noch nicht, was jetzt genau weiter passiert. Es gibt internationale Kritik auf allen Seiten eigentlich. Passt aber auch dazu, dass die USA in den letzten Tagen und Wochen aus extrem vielen UN-Einrichtungen und Gremien ausgestiegen sind und das weiterhin auch tun wollen. Also sie haben ihre Hilfsunterstützung ausgestellt, sie wollen aus dem UN-Hilfsorganisation für Palästina streichen und auch zum UN-Menschenrechtsrat wollen sie die Verbindungen kappen. Das hat auch 2018 schon gemacht. Also das kommt da irgendwie dazu in das ganze Bild. Und ja, auch wenn man immer wieder mal sagt, ja Trump halt, aber das sind schon Worte, die man ernst nehmen muss und wo man tatsächlich mit großer Sorge hinschauen kann. Gut, von der wahnwitzigen US-Politik aktuell schauen wir zu der, im Vergleich dazu fast schon wieder, ja,
eher entspannte
Politik in Österreich. Da ist auch sehr, sehr viel in unterschiedliche Richtungen. Und da machen wir so ein kleines Roundup. Was tut sie eigentlich bei uns zu Hause?
Ja, zuerst natürlich haben wir viele schon in den Nachrichten gehört. FPÖ-ÖVP-Koalitionsverhandlungen in einer schwierigen Phase. Das hört man sehr viel gerade. Man hört auch sehr viel Unterschiedliches. Also eigentlich alles von es steht kurz vorm Abbruch bis zu alles ist fein. Nur ein bisschen mühsam am letzten Meter. Liest man eigentlich alles. Unter anderem Anstoß für die wilden Spekulationen gestern das Online-Meeting, spontan einberufene Online-Meeting der ÖVP nach den Verhandlungen. ÖVP selbst meint heute dazu, es gehört zum ganz normalen Prozedere. Auch Herbert Kickl hat gesagt, liebe Medien, nein, es gibt keinen Verhandlungsabbruch. Die ÖVP stimmt sich offenbar nur intern ab. Beide Parteien versichern also, es läuft. Dürfte aber zumindest gerade in einer schwierigen Phase sein. Das kann aber alles heißen. Daneben appelliert Grünen-Parteichef Werner Kogler an die ÖVP, SPÖ und NEOS wieder miteinander zu sprechen und sagt, die Grünen würden so eine Regierung dann auch unterstützen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Morgen wird übrigens offiziell die Regierungsbildung die längste der Zweiten Republik sein. Das ist dann der 130. Tag seit der Wahl. So lange hat dann noch nie eine Regierungsbildung gedauert in der Zweiten Republik.
Und das ist ja noch nicht alles.
Na, und es wird auch, es schaut nicht aus, als würde es diese Woche schon angelobt werden.
Na.
Apropos ÖVP-FPÖ, gestern 25. Jahrestag der Angelobung der ersten schwarz-blauen Regierung. Dazu gab es dann auch viele Demos, eine große in Wien, laut Veranstalter rund 30.000 Menschen. Deutlich schneller übrigens hat sich eine Regierung gebildet im Burgenland. Am 19. Jänner war die Wahl. Jetzt steht offensichtlich schon die Regierung. Verhandlungen selbst haben überhaupt nur eine Woche gedauert. Rot-grüne Landesregierung ist jetzt fixiert. Anja Heider-Wallner von den Grünen wird Landeshauptmann-Stellvertreterin. Die Opposition im Burgenland wird übrigens die neue Landesregierung in der konstituierenden Landtagssitzung morgen nicht wählen. Das ist egal. Ist ein rein symbolischer Schritt. Die SPÖ ärgert sich, aber es steht ihnen offen. Es wird der neuen Landesregierung in Burgenland nicht im Weg stehen.
Ja, dann.
Und dann schauen wir noch nach Wien, da steht ja auch eine Wahl an, früher als ursprünglich gedacht, wählt Wien schon Ende April. Auch da gibt es Neuigkeiten, Bierpartei um Dominik Vlatzny wird nicht mehr antreten, auch bei keiner anderen Wahl mehr. Vlatzny hat das am Montag verkündet und das, obwohl er eigentlich kurz nach der Nationalratswahl im September gesagt hat, wir haben als Bierpartei gerade erst angefangen, offensichtlich haben sie jetzt aufgehört. Was passiert mit dem aufgestellten Geld, fragen sich ja viele, über 300.000 Euro, die Bierpartei da aufgestellt hat. Laut Angaben der Partei wird das für offene Rechnungen, die im Wahlkampf und im Aufbau unserer Partei angefallen sind, verwendet. Auch am Wahlzettel stehen wird bei der Wien-Wahl ein Bündnis aus KPÖ und Linke. Das haben sie gestern bekannt gegeben, unter dem Kürzel KPÖ. Und auch am Wahlzettel stehen will HC Strache. Der Ex-SPÖ-Chef, FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler will es nochmal wissen. Hat Zitat, sieht sich selbst mit Außenseiterchancen. Wird mit dem Team HC Allianz für Österreich antreten, wirbt gerade für Unterstützungserklärungen, hat aber ein kleines Problem, nämlich mussten Strache und sein Team feststellen, dass es bereits eine Liste Strache gibt. Die finden das natürlich skandalös, sprechen von Wählertäuschung und Wahnsinn, dass die Behörde das überhaupt zugelassen hat. Tatsächlich ist eine Liste Strache schon seit 1986 eingetragen. Und zwar steht Strache dort als Abkürzung für sozial-traditionelle christlich-nationale Einheitspartei. Und die werben jetzt auch für Unterstützungserklärungen. Also wir werden sehen, was dann wirklich alles am Wahlzettel am 27. April stehen wird.
Ja gut. Skurril, auf jeden Fall, skurril. Was es ist. Gut, und dann schauen wir noch kurz auf die Skipisten, aber nicht zur Ski-WM, sondern auf die, wo man privat runterwedelt, und ein gefährliches Thema.
Weil das Kuratorium für Verkehrssicherheit eine Befragung durchgeführt hat, passt jetzt zu den Semesterferien natürlich auch, wo viele Skifahren und Snowboarden sind, aber natürlich generell während der Wintersaison. Bitte vorsichtig auf den Pisten unterwegs sein, es passieren sehr viele Unfälle und natürlich erhöht sich diese Gefahr, wenn Après-Ski dann doch schon ab Mittag gemacht wird und dann noch einmal die Skier angeschnallt werden. Eine Schlagzeile auf diepresse.com ist da nämlich Studie, 200.000 Menschen sind betrunken auf der Piste unterwegs. Also das Kuratorium für Verkehrssicherheit geht davon aus, dass im Jahr in Österreich mindestens 200.000 Menschen unter Alkoholeinfluss Wintersport betreiben. Gefragt worden ist, ob man in den letzten 12 Monaten beim Wintersport Alkohol getrunken hat, in größeren oder auch in kleineren Mengen. Und 23% der Befragten haben Ja gesagt. Es wird aber natürlich davon ausgegangen, dass unter den 77%, die Nein gesagt haben, da schon auch noch eine Dunkelziffer herrscht, die das vielleicht nicht ganz zugeben möchte. So oder so ist das eine sehr hohe Zahl und sehr gefährlich. Grundsätzlich gibt es ja kein offizielles Verbot dafür, unter Alkoholeinfluss Ski zu fahren. Also nicht so wie im Straßenverkehr mit einer Promillegrenze. Aber wenn man dann auf der Piste in einen Unfall verwickelt ist und alkoholisiert ist, dann kann sich das schon aufs Strafausmaß ausüben. Also da die Vorsicht bitte genießen und keine Nachsicht und Après-Ski, wenn es dann doch unerwartet zu früh beginnt, einfach nicht mehr auf die Piste gehen.
Aber mit der Gondel wieder runterfahren.
Ja, so ist es. Genau.
Alles fein.
Aufpassen.
Dann passt.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6